Das war früher schon mal möglich, da, weil man so an 256 Leute eine, auch mit der WhatsApp-App
broadcasten
konnte. Und dann haben die das zusammengehackt, dass sie einfach unendlich viele Broadcast-Listen über unendlich viele SIM-Karten zusammengewuselt haben. Und dann hat aber jetzt, auch das war knapp zu der Zeit, so 2021, schon 2020, WhatsApp das Ganze richtig über eine API ermöglicht.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Johannes, wir haben Ende März. Q1 ist quasi eigentlich fast um. Was ist dein Fazit? Es ist ja viel passiert, ne? Also Peek & Cloppenburg ist insolvent gegangen, auch verrückt. Und die Stimmung, bevor man in Q1 gegangen ist, war, glaube ich, bei vielen nicht ganz so gut. Oder viele hatten da auch echt ein bisschen Bammel. Wie ist so dein Fazit? Wie war deine Stimmung vorher? Wie ist sie jetzt? Und hat sich das bewahrheitet vor allem?
Gute, spannende Frage. Erstmal lag ich falsch. Ich glaube, ich habe sehr bold gepostet, Januar werden viele E-Commerce eine richtig scheiß Zeit haben. Peek & Cloppenburg insolvenz gegangen. Paul Valentine auch haben sich gemeldet. Also gar nicht so falsch mit der These, aber im Gesamtmarkt habe ich jetzt eher Januar, Februar viel gehört, dass es für viele überraschend gut lief. Und ich hatte eigentlich gedacht, boah, nach diesen ganzen Rabattschlachten in Q4 werden die Leute Katastrophe, wird der Konsum nochmal mehr einbrechen in Q1. Das muss ich sagen, war gar nicht so. Eher hat man das Gefühl, die Leute kommen wieder zu Geld oder die Leute gewöhnen sich dran und diese Panik rund um Strompreise ist auch wieder vorbei. Keiner redet mehr irgendwie gefühlt, auch medial drüber. Also das ist ein großes Learning für mich. Ey, einfach Ruhe bewahren für Snox. Bester Jahresstart ever, seitdem wir so intensiv Ziele tracken. Klar, im ersten ein, zwei Jahren hatte man noch keine Benchmarks, aber unser Hauptziel dieses Jahr ist, unseren Profit zu steigern. Da sind wir über Plan. Wir sind richtig geil on track. Wir hatten ein geiles Sales-Event. Toi, toi, toi. Also ich hatte davor echt Angst und wir haben ja auch im Januar echt einige Leute gehen lassen, weil es einfach von der Kultur drunter gelitten hat, weil manche einfach nicht so performt haben, wie wir es uns vorgestellt haben. Und das war, muss ich sagen, auch jetzt rückblickend, mit die beste Entscheidung. Es tut mir sehr, sehr leid für die Einzelschicksale und wir haben jeden versucht, einen tollen Abgang zu ermöglichen. Also bitte, bitte, bitte nicht falsch verstehen. Aber für uns alle tat es, glaube ich, sehr gut, dass Leute, die einfach mit dem Kopf woanders sind, raus sind aus dem Team und jetzt wieder Vollgas gegeben. Und das haben wir gemerkt, ey, die Leute, die Kultur ist gerade top, wir übertreffen gerade unsere Ziele. Also rational gesehen könnte die Stimmung bei uns nicht besser sein. Und im Markt bin ich auch leicht positiv überrascht. Mal gucken, wo es jetzt im Laufe des Jahres hingeht, aber ich hätte es mir viel schlimmer vorgestellt. Was sagst du? Wie läuft's bei den Beratungskunden? Wie sind deine Eindrücke?
Ähnlich. Also wir haben jetzt nicht mehr die crazy Wachstumsraten wie in den letzten Jahren, aber es liegen fast alle Kunden über Vorjahr. Es gibt einzelne Kategorien, die vielleicht irgendwie ein bisschen drunter leiden.
Zum Beispiel?
So Food, Delikatessen und sowas. Also da haben wir so ein paar spezielle Kunden, die leiden ein bisschen drunter. Und Alkohol auf Amazon, brutal. Also das sind
wirklich. Glaubst du, da ist ein Flinkeffekt?
Ja, safe. Also ich glaube, dass das auch, also wir haben ja ein paar Alkoholkunden oder Spirituosen, weil es auch immer ein sehr großer Bereich auch mal auf Amazon war. Ich glaube, dass das sehr stark auch irgendwie damit zusammenhängt. Wir sehen auch, gucken uns die Suchvolumen an und egal, was du dir an Alkohol anguckst, das ist so das niedrigste Suchvolumen in den letzten 2 Jahren. Mindestens, also am niedrigsten Punkt gerade. Egal, was du dir in dem Bereich anguckst. Aber ansonsten sind alle eigentlich über Vorjahr teilweise auch stark. Also
gibt es eine Outperformer-Kategorie?
So Elektro tut immer outperformen, finde ich. Also so, die haben einfach die krassesten Wachstumsraten über die letzten Jahre immer hinweg.
Da muss man ja auch sagen, der Branchenvergleich mit Mediamarkt und Saturn, so schlechte Zahlen wieder abgeliefert, die sind ja auch börsennotiert. Ich glaube, die profitieren da auch einfach. Das sind ja ein Duopol mit Amazon und denen. Ja. Die verkacken komplett und es gibt Amazon irgendwie Rückenwind.
Ja, also das sind immer die krassesten, finde ich. Aber was ich auch immer noch merke, dass so eine, ich will nicht sagen verzerrte Wahrnehmung da ist, aber ich habe zum Beispiel auch am Wochenende eine E-Mail bekommen von keinem Kunden, aber so, hey Rumi, ihr habt doch voll viele Zahlen von vielen Kunden. Sind die auch alle so schlecht, weil wir sind echt enttäuscht von den letzten Wochen? Und dann habe ich geantwortet, ich muss ehrlich sagen, nee, und wir haben auch ähnliche Produkte wie eure. Und auch da ist es eigentlich echt gut. Und dann und krass überfeuern, dann meinte er, ja, wir sind auch krass überfeuert, aber wir haben uns mehr erwartet. Und er hat echt eine Zahl gejobbt, so prozentmäßig, wo du dachtest, ah, okay, ja, das ist eine richtig krasse Steigerung. Und ich glaube, da ist die Wahrnehmung oft immer noch vielleicht ein bisschen zu positiv, dass es einfach jeden Monat so weitergeht und dass du jetzt nicht jedes Jahr vielleicht noch verdoppeln kannst im E-Commerce.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Viel Spaß.
Willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce, why not? Zum zweiten Mal, wir hatten es gerade im Vorgespräch. Zu Gast bei uns heute Artem Weisbeck. Deinen Namen finde ich immer wieder eine Herausforderung, aber Adi, ja. Geil, dass du da bist.
Ja, geil, dass du da bist. Du bist ja, wir nehmen hier ja gerade in Berlin auf, ne, bei uns im Charles-Büro. Daher geil, dass du da bist und vielen Dank, dass wir hier, soll ich sagen, zum zweiten Mal?
Ja, ja, natürlich. Du hast dein Geld gar nicht mit Charles gemacht, sondern mit Captain and Sun.
Also mein allererstes Geld hatte ich in der Würzburger Hofbrauerei in Würzburg gemacht. Da habe ich Fässer beklebt, dann als Tennistrainer, aber ja, der finanzielle Durchbruch kam, als wir im Jura, als ich im Jurastudium mit Johannes und Fabi, als wir zu dritt Captain Sun gegründet haben und, ist ja öffentlich, kann ich ja sagen, 20, jetzt mittlerweile vorletztes Jahr auch einen kleinen Anteil der Firma natürlich verkauft haben, aber sie ist auch schon lange profitabel, ja, wir haben ja gebootstrapped und auch das War natürlich schön, das zu merken, dass auch dadurch ich kein Jura mehr machen muss.
Ihr merkt schon, sehr politisch. Mal gucken, was ich noch aus hier rausholt. Wie lange hast du Captain gemacht?
Also es ging so ein bisschen so angefangen dran zu schrauben. Wir gingen Ende 2013. Am 29.06.2014 haben wir unseren ersten, ich glaube damals noch WooCommerce Store, gelauncht. Und dann so richtig aus der aktiven Geschäftsführung in die Board-Rolle oder auch damals noch ohne Investor, mittlerweile ist natürlich auch unser Investor und mit im Board. Das war im Verlauf von 2018. Ja, also kannst du zusammenrechnen, wahrscheinlich so 4,5 Jahre Gründung plus aktive Geschäftsführung, bevor dann auch wir das Glück hatten, aus den eigenen Reihen Geschäftsführer neben uns Gründern mit einzusetzen.
Wie ist das? Ich kann mir das aktuell vorstellen, aber auch ein mutiger Schritt, oder? Oder war es für euch total klar?
Für uns war das relativ klar, weil auch Jojo und Fabi auch aktiv noch ebenfalls in der Geschäftsführung geblieben sind.
Also deine zwei anderen Mitgründer.
Genau. Und insofern war es eigentlich ein relativ verhältnismäßig unproblematischer Schritt, weil auch einfach für uns klar wurde, dass sie das Zeug haben. Und weil sie ja über die Jahre hinweg die Firma mit uns auch ein Stück weit zusammen aufgebaut hatten. Und auch wenn sie vielleicht nicht Gründer waren, trotzdem, ja, teilweise haben sie sicherlich viele Dinge besser gemacht als wir.
Wie ist es dann entstanden, dass du gesagt hast, nach 4,5 Jahren keine Lust mehr, Uhren, Schmuck zu verkaufen, sondern ich will ein Software-Business mit Charles machen.
Ja, also es ist ein multilayered, da ist eine kleine Zwiebel dahinter bei der Frage, aber ich würde mal sagen, so ein paar Schichten abzuziehen. Die erste war überhaupt, dass es möglich war, so eine Entscheidung zu fällen. Wir haben gebootstrapped, ja, also von 2013, 14 bis 2021 war jeder Euro, den wir ausgegeben haben, das war unser eigenes Geld.
Wie viel Umsatz habt ihr im Peak gemacht?
Zu der Zeit, meinst du, als ich noch aktiv in der Geschäftsführung war? Oder?
In der Geschäftsführung, 2018.
Also waren wir so bei den 25, 30 Millionen.
Und letztes Jahr, Captain?
Da sind wir, also letztes Jahr so langsam, dadurch, dass wir jetzt auch ein bisschen mehr zur Holding geworden sind. Also wir haben ja auch in andere D2C-Unternehmen investiert.
Drei Stück habt ihr jetzt, oder?
Also genau.
Katzen, dann
Heymali. Kuno und Heymali. Und insgesamt laufen wir schon auf die 100 Millionen Euro Umsatz zu.
Also habt ihr geknackt letztes Jahr?
Müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken. Nee, also ich glaube, geknackt haben wir sie noch nicht ganz.
Okay.
Also letztes Jahr haben wir sie noch nicht ganz geknackt, nee.
Okay, wir waren in der Geschichte, du gehst raus, wolltest raus. Was musste dafür geschehen?
Genau, also der erste Schritt war, dass es überhaupt möglich ist. Ne? Das war unsere Firma. Es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie Venture Capital aufgenommen haben. Auf der einen Seite, wo natürlich auch die Leute direkt in die Gründer investieren und das für dich auch eine Verantwortung ist, die du gegenüber diesen Leuten hast, unter anderem. Dann, dass es möglich war, durch auch die Möglichkeit aus den eigenen Reihen Geschäftsführer einzubringen, durch die Möglichkeit, dass meine Mitgründer, auch dadurch, dass wir dann das Office nach Köln umgezogen haben, wir haben ja in Münster angefangen an der Uni und da war auch ganz, ganz lange das Office, dass sie dann auch Lust hatten, in ihrer Heimatstadt auch weiter aktiv in der Geschäftsführung zu bleiben. Dadurch war überhaupt die Möglichkeit für mich da. Und was dann zusammenkam, ich war vorher viel für uns in den USA. Wir wollten ein wirklich richtiges USA-Office aufmachen. Das heißt, ich bin viel hin und zurück geflogen zwischen Kerngeschäft und US-Geschäft und habe mich dabei aber von unserem auch europäischen Kerngeschäft mich da aus vielen Sachen rausgezogen, während irgendwie vorher vor allem irgendwie natürlich in vielen unserer Marketingfunktionen deutlich, deutlich aktiver und näher dran war, war da dann auch Stück für Stück einen Schritt zurück nötig, um dann auch die Zeit in den USA zu haben. Und dadurch, als wir dann entschieden haben, den Schritt mit dem US-Office wieder einzustellen, weil wir einfach gebootstrapped mit eigenem Geld in den USA nicht geschafft haben, voll durchzubrechen. Wir hatten auch damals nur unsere Uhr, nur die allererste Uhr. Daniel Wellington, weiß ich noch damals, waren unglaublich aggressiv an dem Markt. Alles war dreimal so teuer. Also ohne deutlich mehr Geld war es für uns einfach nicht drin.
Wie viel Geld habt ihr mit der US-Expansion versenkt, würdest du sagen?
Ich würde sagen, also versenkt, ich weiß gar nicht, ob es versenkt ist, weil es ist ein Profit, wir haben es dann zu einem profitablen Geschäft umbauen können. Mhm. Ja, also es gibt auch bis heute US-Umsätze, aber wir haben, ich würde sagen, für diesen zusätzlichen Apparat Office, wir haben dann Leute eingestellt, wir hatten einen US-Geschäftsführer, der damals auch von McKinsey kam. Also das war, da werden wir sicherlich nah an die Millionen gekommen sein und das ist super viel Geld. Ja,
brutal.
Das ist super viel Geld, wenn du nicht jetzt irgendwie VC-Investment hast. Und dann haben wir gemerkt, jetzt müssen wir noch deutlich mehr reinstecken. Mhm. Das wollten wir dann aber nicht. Und dadurch, als ich dann natürlich auch sehr stark zurückkam, als ich dann auch zurückkam, hatte ich auch, ja, war teilweise auch dann ein bisschen wieder mehr ein weißes Blatt Papier vor mir. Mhm. Und da habe ich mich ehrlich zusammengesetzt mit den Jungs und habe auch gesagt, dass ich mir, weil ich auch viel in den USA so aus der Tech-Szene eben miterlebt habe, dass ich gesagt, ey, irgendwie, ich glaube, ich hätte jetzt auch richtig Bock, ich weiß zwar nicht was, aber ich hätte Bock, wieder zurück zum Gründen zu kommen. Ich bin irgendwie noch nicht so mega im Managing-Modus. Heute ist es ein bisschen anders, heute finde ich das auch sehr geil. aber ja, das war, ja, und dann war das auch für die super cool. Ja, bin ja auch wirklich nah dran geblieben. Und auch zum Beispiel dann, als wir Adyen reingeholt haben, ne, den Private Equity Fund, waren wir auch voll nah zusammen an der ganzen Sache dran. Und dadurch war es möglich, es hat sich ergeben. Ich hatte irgendwie noch die Hummeln im, also ich hatte so richtig Hummeln im Arsch. Wollte auch nicht unbedingt dann noch in Köln leben, auch noch so eine Sache. Und da habe ich gesagt, ab nach Berlin und mal gucken, ob die Tech-Szene, ob das wirklich so was für mich ist, wie ich es mir so romantisch auch vorgestellt habe.
Und dann, du bist in Berlin hier angekommen mit deinem Koffer, mit einem riesigen Erfolg auf dem Zettel und hast dann jemanden kennengelernt oder wie muss man sich das vorstellen?
Nicht ganz. Also Koffer hatte ich tatsächlich. Und das war es auch fast. Also ich weiß sogar noch genau, wie ich irgendwie mit dem Auto in Berlin eingefahren bin. Ich hatte erstmal irgendwie ein Airbnb. Habe natürlich nebenbei remote auch noch ein bisschen gearbeitet an unseren kapten Themen. Auch war man auch noch manchmal in Köln, aber sonst bin ich in Berlin angekommen und habe dann erstmal gemerkt, puh, ich eigentlich brauche ich eher mal auch mal eine Pause. Und dann bin ich wieder weg. Und 4,5 Monate um die Welt reisen gegangen. Kitesurfen. Und tatsächlich, wie du es gerade schon leicht angeschnitten hast, war in einer dieser Wochen in Brasilien einer meiner besten Freunde im Leben, Andreas, den wir kennen uns schon seit der Zeit in Heidelberg, wo wir zusammen studiert haben, in seiner studentischen Unternehmensberatung zusammengearbeitet, haben wir viel darüber gesprochen, wo eigentlich so E-Commerce hingeht, ja, als wir in Brasilien, also ich habe ihm Kitesurfen dabei gebracht, er wollte es lernen, er hatte nur eine Woche Urlaub, weil er war Associate Partner bei McKinsey und hat da das E-Commerce, so ein bisschen die E-Commerce-Praxis geleitet. Und so ich mal den großen, etwas schwerfälligeren teilweise dabei geholfen, den Weg in E-Commerce reinzufinden, auch in D2C reinzufinden. Ich kam mehr aus, hey, wie bauen wir eine Firma, die den Großen in den Arsch tritt, ja, so wie du es natürlich auch machst, ne? Und was für eine Innovation ist dafür nötig, welche Kanalinnovation, wie bauen wir die Firma irgendwie super lean auf. Und das haben wir irgendwie so ein bisschen zusammengebracht und halt viel über die Zukunft gesprochen. Wir fanden das mega, mega spannend, was in Südamerika und Südostasien passiert mit Commerce im Chat, ja, in WeChat, WhatsApp. Und haben uns gefragt, warum ist das nicht in Europa? Ja. Und da ist wirklich dann die Idee entstanden für eine Marke mit einem Tech-Angle, in Europa dann zusammen wir zwei ein Unternehmen zu gründen wieder. Sobald ich dann auch in Berlin zurück war und ein bisschen...
Hat es sich sofort gecatcht? Hat es sofort in dir gebrannt, als ihr die Idee hattet? Oder hast du dann deinen Urlaub fertig gemacht, hast gesagt, ja, dann treffen wir uns mal in Berlin und gucken, ob das wirklich was ist?
Also so über diese Themen und auch, wie wir es dann ein bisschen aufgebaut haben, wir haben es als eine Klamottenmarke aufgebaut, wie Uniqlo, wo du aber alles primär über WhatsApp bestellen kannst und nachbestellen kannst. Also, hey Charles, ich brauche nochmal zwei weiße T-Shirts. So irgendwie diese Gedanken waren viel da, aber als wir konkret auch zu zweit viel darüber gesprochen haben und ich auch gemerkt habe, ey, ich könnte mir vorstellen, dass der Andi wirklich auch McKinsey verlässt, da hat es mich da richtig geritten.
Geil.
Und dann war es natürlich auch noch ein Prozess, ein bisschen länger gedauert hat, bis wir dann wirklich volle Kanne gemeinsam dran waren.
Wann war das?
Das war dann so im Verlauf von so Richtung Ende 2018, Anfang 2019. Und da haben wir wirklich Europas erste WhatsApp Basics, Klamottenbrand gebaut. Und die hieß auch schon Charles. Aber nicht nur die Klamotten waren von der Marke Charles, sondern auch die Person, in der du in WhatsApp schriebst, hieß Charles. Und das Logo sah damals auch schon so aus wie heute.
Fällt es euch jetzt auf die Füße, der Name? Oder dass es beides das Gleiche war?
Im Gegenteil. Also ehrlich gesagt glaube ich, dass wir einen geilen Namen haben.
Okay. Bold, finde ich gut. Wie ging es dann? Wie lange habt ihr die Klamottenmarke gemacht, bis ihr dann wirklich fulltime nur noch Tech-Tool gemacht habt?
Ja, das kann ich dir ziemlich genau sagen. Also wir haben mit 100 Leuten per WhatsApp wirklich manuell geschrieben in so einem WhatsApp. Da waren aber auch schon Leute drin, die man kennt, irgendwie ein Alex Graf, ein Tarek Müller, ein Philipp West, also die wirklich das auch entdecken wollten. Das war so 2018 noch. 2019 haben wir dann wirklich eine richtig breite Produktpalette gebaut. Irgendwie 7 Kategorien, alle möglichen Basics. Die am meisten verkauft war die Super Pants. Das war so eine Hose für alle Situationen des Lebens. Und alles via WhatsApp. Das heißt, wir haben dann auch einen Shopify-Store genommen, in dem aber du incentiviert wurdest, nicht im Browser einzukaufen, sondern auf WhatsApp zu gehen und dann quasi beim Charles im Gespräch einzukaufen. Hast dafür 10% bekommen. Und dieses Gespräch haben wir dann wirklich noch manuell geführt, haben dabei auch Opt-ins gesammelt, sodass wir den Leuten nicht nur in dem Moment was verkauft haben, was sie sich kaufen wollten oder Service gemacht haben, als sie Fragen hatten, sondern dass wir denen auch später Benachrichtigungen per WhatsApp schicken durften. Und das haben wir dann tatsächlich auch verbunden mit unserer allerersten Chatout-Technologie, die wir selbst gebaut haben. Und es war eine Technologie, um quasi, wenn du von Shopify, wenn du was ausgesucht hast im Online-Shop und dann in den Chat gehst, das aber trotzdem noch nachverfolgbar ist, mit welcher Nummer, um welchen Warenkorb oder um welche Produkte es sich gehandelt hat, so dass du dann wirklich im Chat automatisiert einen Warenkorb, einen Checkout machen konntest.
Ja.
Und wir haben das Chatout genannt, Checkout in Chat. Und das auch getrademarkt. Und diese Sachen waren dann schon da. Und dann kamen wir wirklich so auf die 1000 Kunden und ein bisschen mehr, die wirklich ganz oft nachgekauft haben, weil die es geil fanden. Und wir haben da aber immer manuell auch noch geschrieben, muss man dazu sagen. Also wir zwei haben die meisten Konversationen geführt. Und das dann zu automatisieren in Richtung Chatbots, das wäre gar nicht die größte Herausforderung gewesen. Aber was wir gemerkt haben, was ein Riesen-Pain wurde, und das war so gegen Mitte 2019, gegen Q3 2019, was ein Riesen-Pain wurde, war, dass einfach so allgemein keine Software am Markt war, die einen über mehrere Use-Cases hinweg, Service, Marketing und eben auch Sales, alles auf WhatsApp irgendwie optimiert darstellen konnte oder auf Chat optimiert darstellen konnte, mit Verbindung in beispielsweise den Online-Shop und so weiter und so fort. Es gab irgendwie gute Service-Software für E-Mail, es gab irgendwie gute Marketing-Newsletter-Software für E-Mail, aber es gab das selten für WhatsApp und dann auch nicht so irgendwie, dass du theoretisch auch alles davon machen kannst. Und das haben wir aber eigentlich gebraucht. Und dann haben wir gesagt, und das war dann gegen Ende 2019, als wir auch rausgefunden haben, dass viele sehr coole E-Commerce, Allstars, wir kannten uns damals leider noch nicht so gut, sonst wärst vielleicht auch da schon dabei gewesen, da auch rein investieren wollen würden, haben wir dann gesagt, hey, anstatt, dass wir eine Marke sind, die Conversational Commerce und irgendwie WhatsApp in Europa pioniert, bauen wir jetzt die Software, die wir uns selbst gewünscht haben, damit alle Marken das tun können.
Also war es nie die Absicht, als ihr die Modemarke gemacht habt, wirklich ein Tool zu bauen, sondern ihr habt gedacht, so wie Captain, machst du jetzt eine Modemarke halt mit einem großen Fokus auf WhatsApp und dann ist es erst on the way entstanden.
Nee, doch, also nur wir dachten, der Angle, also wir hatten immer einen Technologie-Angle und wir dachten, der Technologie-Angle wird sein, dass wir halt irgendwann eine Technologie entwickeln, um diese ganzen Konversationen zu automatisieren, die wir
so
da führen.
So Chatbot-mäßig.
Genau, so Chatbot-mäßig, so eine Persona wie dieser Charles und dass der dann gewidelabelt ein Produkt werden kann. Mhm. Was wir aber dann on the way gemerkt haben, war, dass das gar nicht das größte Problem war. Mhm. Damals gab es auch noch kein Chat-GPT, also Chatbot-Angebote gab es viele, aber was es eigentlich mehr gebraucht hat, war wirklich so ein Operating System, wo das alles an einem Ort zusammen und wo du dann auch ein Chatbot integrieren kannst. Mhm. Ja. Aber diesen Tech-Angle hatten wir schon immer, nur er ging dann hinten raus in ein SaaS Operating System und nicht irgendwie in eine Natural Language Automatisierung, Chatbot, Character, was wir ursprünglich dachten.
Wie viel Geld habt ihr dann am Anfang eingesammelt, um dann die Software zu bauen?
Also wir zwei haben zusammen wahrscheinlich so 100.000 Euro investiert, um es einfach alles zu erproben, wie das so funktioniert. Von unserem eigenen Geld und dann haben wir knapp auf eine Million aufgestockt über Angels.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn man jetzt eine Million einsammelt? Ihr hattet ja noch kein Produkt. Hm. Wie viel Prozent muss man dann abgeben, um eine Million zu bekommen?
Also so ein bisschen die Pi mal Daumen-Regel, die es so gibt, ist, dass du, also auch zum Beispiel jetzt in diesen ganzen Venture-Runden, dann später auch Series C, Series A, Series B, die Pi mal Daumen-Regel ist eigentlich, dass du immer so 20% einer Firma abgibst und darauf eine Runde machst und natürlich bestenfalls jede nachfolgende Runde auf einer höheren Bewertung ist als die vorhergehende. Und wenn du das dann ganz lange durchspielst, dann kannst du dir vorstellen, also viele Tech-Startups in Berlin, da haben die Gründer vielleicht noch 5-10% ihrer Firma, ne? Weil die irgendwie Series D, Series E, sonst was gemacht haben und das halt 5-6 Mal diese 20% ab. Aber das ist so ein bisschen die Daumen.
Wie oft habt ihr das jetzt bisher gemacht?
Wir haben Angel gemacht, wir haben Series Seed gemacht und wir haben Series A gemacht. Also wir haben drei Runden und wir waren schon auch, dadurch, dass wir recht viel selbst getrieben hatten und auch am Anfang teilweise, auch wenn es nicht super viel war, aber 100.000 ist auch schon ein Betrag, selbst investiert haben, dass wir da tatsächlich noch die Anteile ganz gut zusammenhalten konnten. Also die 20% ist eine Daumenregel, aber es gibt auch viele Runden, die sind nur 10%. Ja. Genauso gibt es aber manchmal Runden, die sind eher 25 oder 30%. Aber ich glaube, Daumenregel ist so 20%, kann man sich denken.
Okay, ihr zwei Gründer, ihr habt schon drei Runden gemacht, also hat jeder Gründer von euch noch, hat er die 20% noch, jeder Gründer?
Ja. Also wir halten zusammen noch mehr als 50% unserer Firma.
Okay, und die erste Runde war dann 1 Million eingesammelt, 20% kann man ausrechnen, 5
bisschen
Millionen.
Bisschen weniger, aber ja, wir haben ein bisschen weniger eingesammelt, also ein bisschen weniger abgegeben, aber ja, ungefähr so. Ja.
Firmenbewertung 5 Millionen?
Ungefähr, ja.
Und das war 2019 dann?
Das war 2019, ja.
Dann, wann war die zweite Runde?
Die war 2021.
Wie viel habt ihr da eingesammelt?
6,4 Millionen.
Auch wieder 20%?
Genau.
Also 30 Millionen ungefähr Firmenwert. Also das ist ja dann schon mal in 2 Jahren von 2019 auf 2021 von 5 Millionen auf 30 Millionen versechsfacht. Und jetzt letztes Jahr nochmal eine Runde gemacht.
Letztes Jahr nochmal eine Runde gemacht, genau.
Wo stehen wir da?
Da haben wir knapp 20 Millionen eingesammelt.
Mit 100 Millionen Firmenbewertung.
Wie gesagt, alles ist ein bisschen Pi mal Daumen, aber sicherlich nicht weit weg.
Okay, wir sind nochmal zurück in der Geschichte. Wir sind 2019, ihr habt jetzt 1 Million Cash auf dem Konto und wisst, ihr wollt das Produkt entwickeln.
Mhm.
Was macht man mit der Million? Holt man sich erstmal 5 Entwickler und sagt, das ist unser Produkt, baut das? Oder wie geht man sowas an? Weil das ist ja ein weißes Blatt Papier. Ihr wart Pioniere. Wie muss ich mir das vorstellen?
Wir wussten ja relativ genau, was wir brauchen und wie die Software aussehen muss, dadurch, dass wir die Probleme selbst erlebt hatten. Und tatsächlich ging es dann darum, die Leute zu finden, mit denen wir das entwickeln wollten. Darunter war dann auch unser heutiger CTO, Robert. Super junge Leute, wie später dann Finn, den hast du ja auch mal kennengelernt, Nick, mit dem zum Beispiel ich auch schon während Captain-Zeiten Dinge zusammen entwickelt hatte, damals noch Online-Shops. Und da hatten wir unser erstes kleines Entwicklerteam, genau wie du sagst, plus noch ein, zwei irgendwie Business-Development-Rollen. Und dann haben wir definiert, ne, was müssen wir eigentlich bauen, haben das runtergebracht, haben das designt. Also auch Etienne, unser heutiger Chief Creative Officer, war von Anfang an dabei. Also ich glaube, wenn man Charles kennt, weiß man, dass uns Kreativität und Design auch sehr, sehr wichtig ist. Und so haben wir dann als kleines Team, ja, unter, also 8, 9, vielleicht 10 Köpfe, den ersten MVP gebaut. Was man dazu sagen muss, wir haben aber gleichzeitig immer noch die Klamottenmarke getrieben. Mhm. Also wir haben die erst ein bisschen später losgelassen und zu einem Labor gemacht, in dem wir neue Features und so weiter ausprobieren. Aber wir haben wirklich auch, das war dann so erste Hälfte 2020, teilweise noch beide Sachen nebeneinander gejuggelt.
War das die richtige Entscheidung?
Beides zusammen zu juggeln? Nee, das waren die Feinschins. Aber dann irgendwann einen Fokus zu setzen, voll auf die Software und die auch, das Klamotten, die eigentlich cool funktioniert hat, zum Labor um zu funktionieren, über das wir Features ausprobieren, was wir auch in Sales-Demos Leuten zeigen können und was uns auch einfach weiterhin erlaubt, sehr unique Insights zu haben. Das war die richtige Entscheidung.
Wie groß war die, als ihr im Peak oder als ihr sie eingestampft habt? Also war das ein funktionierendes Geschäftsmodell?
Nee, dafür hat dann irgendwann auch der Input gefehlt. Also ich würde sagen, die hätte noch nicht eine Million Euro Umsatz gemacht. Aber auch die Ausgaben waren minimal.
Aber ein paar hunderttausend gingen dann schon.
Ja.
Was ja auch einfach mal so ein paar hunderttausend Euro Umsatz, vor allem mit was Innovativen, ist ja auch nicht schlecht.
Auf jeden Fall.
Wie lange hat es gedauert von der Entscheidung, wir wollen ein Tool bauen, bis dann tatsächlich auch der erste Kunde geonboardet wurde, sodass er euer Tool nutzen konnte?
Das ging recht schnell. Also der allererste Kunde war unsere Charles Klamottenmarke.
Ja.
Das war cool. Dadurch konnten wir halt direkt alles ausprobieren und dann haben wir recht schnell drei, vier Startups gefunden, so vor allem in der Berliner Gegend, auch junge D2C-Brands, die das auch ausprobieren wollten. Und die hatten auch unterschiedliche Use Cases. Der eine wollte mehr Marketing-Newsletter machen, der andere wollte mehr wirklich im Chat verkaufen. Der eine hatte halt einen sehr geringen Warenkorbwert, der andere hatte einen sehr hohen Warenkorbwert. Und dann haben wir noch unser Lieblingsrestaurant aus der Umgebung, wo wir immer per WhatsApp bestellen wollten. Den haben wir einen Shopify-Shop gebaut, damit die dann auch Charles nutzen können. Und dann haben wir da immer unser Essen per WhatsApp. Das war dann noch so ein kleiner Side-Case. Aber so hatten wir wirklich unsere ersten Erfahrungen mit so einer Runde an Startups eigentlich schon gegen Ende 2020 zusammen.
Aber kann man schon so sagen, wenn man schon anderthalb Jahre, ein Jahr braucht man schon, um so ein Tech-Produkt von null auf Scratch aufzubauen, würdest du sagen?
Ja, ich glaube, es kommt schon drauf an, wie man baut. Bei denen, was bei uns alles nötig war, was wir gebraucht haben, um irgendwie einen funktionierenden MVP zu haben, waren die, na, es waren ja im Endeffekt 6 Monate und dann nochmal mit Schleifen sauber machen, waren es schon knapp 12 Monate, also ein Jahr, ja, wird schon brauchen.
Und damit geht man dann los und macht dann die zweite Finanzierungsrunde. Also ist es oft so, erste Business Angel holt man sich rein, das erste Geld, um das Produkt überhaupt zu Papier zu bringen, diese Vision, ja, die man hat, und dann, um den Vertrieb wirklich zu starten, dann geht man eigentlich nochmal zu InvestorInnen und sagt, okay, das ist unser Produkt, probiert's mal aus, hands on, das ist wirklich was entstanden.
Ja, genau. Also ich glaube, dass so, also Angel-Runde, Angels investieren eigentlich einfach nur auf ein Team. Ja, auf ein Team und auf eine Vision. Seed-Runde, das war dann für uns die nächste, die investieren eigentlich auch weiterhin sehr, sehr stark aufs Team. Daneben auf die Ambition, auf die Vision und wie groß der Markt dahinter ist, ob sie halt wirklich da auch einen VC-Case dahinter sehen, weil nicht jedes Geschäftsmodell kann ein VC-Case werden, ne? Also beispielsweise Unicorn-Potenzial haben. Ja. Das dritte ist, was da sehr wichtig ist in der Situation, ist Product-Market-Fit, also dass man schon irgendwie beweisen kann, dieses Produkt, was wir da gebaut haben, hat Kunden, die damit glücklich sind und dafür zahlen möchten.
Ja, und das waren diese 3 Kunden, die du gerade gesagt hast?
Die plus dann schon auch ein paar mehr. Also okay. Wir haben dann auch wir sind dann mit unseren ersten Ergebnissen Q4 2020 in die Öffentlichkeit, auch übers Handelsblatt. Darüber kam dann ziemlich viel Inbound, haben wir ein paar mehrere Kunden rangeholt. Und wir hatten dann schon auch erste Umsätze und glückliche Kunden. Das war so unser Product-Market-Fit, aber noch ganz klein. Was du dann noch nicht unbedingt hast, ist eine Go-to-Market-Engine. Also, dass du zeigen kannst, wie du jetzt irgendwie diesen Kunden wiederkehrend findest und wiederkehrend glücklich machst und damit halt eigentlich sagen kannst, je mehr Geld ich reinstecke, desto mehr kommt auch wieder raus.
So eine Vertriebsmaschine.
Genau, das wird dann eher so wirklich Richtung Series A, Series B erwartet, je nachdem wie Research und Development lastig dein Geschäftsmodell ist. Also so AI-Startups gibt es ja mittlerweile jetzt auch sehr viele, vor allem auch durch ChatGPT ist gerade ein Riesenhype. Ja. Die können eher so ein bisschen später Umsätze machen. Ja. Und dann gibt es auch Startups, die haben eher User oder Nutzer. Da geht es eher auch darum, dass sie zeigen, wie sie halt vor allem
Be-Real
User und
zum
Nutzer,
Beispiel.
Genau, dass sie da, und dann müssen die auch noch nicht sofort zeigen, wie sie monetarisieren können. Aber vor allem im SaaS-Bereich, also was wir gemacht haben, Software as a Service, da musst du eigentlich dann schon Richtung Series A, spätestens Richtung Series B auch wirklich zeigen, dass du eine skalierbare Go-to-Market-Engine hast. Ja, aber Seed ist eher noch so Product-Market-Fit und Team und Vision.
Wann habt ihr 6 Millionen bekommen, um eure Vertriebsstrategie aufzubauen?
Genau, so könnte man also das Produkt weiterzuentwickeln natürlich, aber so kann man sich's vorstellen, die Hälfte geht weiter ins Produkt und die andere Hälfte geht in Marketing, auch in erste Sales-Mitarbeiter einstellen, um zu zeigen, dass man diesen Product-Market-Fit auch mit, weiß ich nicht, 100 Kunden oder für andere sind es 1000 Kunden behalten kann und dass man diese 1000 Kunden auch finden kann, effizient.
Wir sind jetzt im Jahr 2021, da kam auch Snox quasi ins Spiel, um da auch mal die Brücke zu schlagen.
Ja.
Wir sind bei euch Kundinnen geworden, weil ich selber auch, vor allem bei mir ging es darum, ich habe bei Heat Movement, ich weiß nicht, ob du die kennst, ich komme ja aus dem Sneaker-Bereich, da ist meine Vergangenheit. Mhm. Und da war eine Zeit lang, so ein Jahr lang, WhatsApp-Marketing schon total groß.
Denn ja, ja.
Sneaker-Releases geht es immer um Schnelligkeit. Ja. Du hast keine Push-Benachrichtigungen bei deinen E-Mails an, aber in WhatsApp schon. Und dann war es, wie gesagt, ein Jahr, würde ich plus minus sagen, gab es einen Riesenhype, wenn ein neuer Schuh rauskam, irgendwie neuer Yeezy, Off-White oder so, kriegst du in WhatsApp eine Nachricht von Heat Movement, kannst draufklicken und kaufen. Und die Jungs kannte ich. Und von denen habe ich erfahren oder gesehen, ey, die haben da ein paar hunderttausend Leute in ihrem WhatsApp-Newsletter drin. Das war damals noch shady, sage ich mal ein bisschen.
Was?
Aber es hat krank funktioniert. Und als ich dann gehört habe, als ihr angefangen habt, Marketing zu machen, da warst du, glaube ich, bei Philipp Westermeier zu Gast im OMR-Podcast, dass das jetzt wieder geht.
Ja.
Irgendwie so bin ich draufgekommen, habe ich gedacht, krass, wenn das jetzt wieder erlaubt ist, weil es wurde eine Zeit lang dann verboten, weil sehr viel Scam und Betrügereien mitgemacht wurden, habe ich gedacht, das müssen wir ausprobieren, weil unsere Kumpels von Heat Movement haben das damals riesig gemacht. Und dann haben wir angefangen, zusammen zu arbeiten, um ein bisschen vorzuspulen in der Geschichte. Letztes Jahr haben wir dann tatsächlich geschafft, in einem Jahr deutlich über 1 Million Euro Umsatz über WhatsApp zu machen. Also da sieht man auch oder hört man, fuck, das geht. Und würdest du sagen, was sind die meistgefragten Fragen von Kunden, die sagen, WhatsApp, funktioniert das wirklich? Oder was sind so die typischen Concerns?
Die typischen Concerns, ne? Und die typischen Fragen. Das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal nur auch darauf kurz einzugehen, du hast richtig gesagt, früher war das, das war früher schon mal möglich, da, weil man so an 256 Leute eine, auch mit der WhatsApp-App
Broadcasten
konnte. Und dann haben die das zusammengehackt, dass sie einfach unendlich viele Broadcast-Listen über unendlich viele SIM-Karten zusammengewuselt haben. Und dann hat aber jetzt, auch das war knapp zu der Zeit, so 2021, schon 2020, WhatsApp das Ganze richtig über eine API ermöglicht. Also die WhatsApp-API ist nicht mehr, die hat keine App mehr, die kannst du nicht runterladen. Dafür brauchst du einen Technologiepartner wie Charles, um die als Brand zu bekommen. Und die hat auch keine Oberfläche. Ja, also dann muss auch dein Technologiepartner diese Nutzeroberfläche bauen, in der deine Konversation reinkam oder wo
du... Also du hast kein Handy mehr oder irgendwas.
Genau, du machst das dann alles auf dem Desktop.
Ja.
Und bei der API, die können dann auch ganz viele Leute gleichzeitig ansteuern, während eine WhatsApp-Nummer im Zweifel immer nur einer nutzen kann oder ein Gerät. Und dann kannst du aber auch Bulk-Messaging machen. Ja. Und das Ganze jetzt aber auch GDPR-konform. Du kannst das mit deinem Shop-System verknüpfen, mit deinem Shop-APIs und dadurch euch Commerce machen. Kannst eben auch Service machen on scale. Und das ist so, glaube ich, der große Unterschied, der entstanden ist. Und die großen Fragen, die da für Leute entstehen, sind auf der einen Seite, muss ich jetzt die ganze Zeit da Leute sitzen haben, die da schreiben?
Und? Antwort?
Die Antwort ist, es kommt drauf an.
Es kommt drauf an, gibt es hier in diesem Podcast nicht.
Ja, aber es ist leider so, es kommt halt auf den Use Case an.
Wir bleiben bei Snox.
Wir bleiben bei Snox. Achso, soll ich von Snox? Also Snox ist ein bisschen Hybrid, weil, also, oder lass mich so anfangen. Ist kein kommt drauf an, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten des Snox. Die allererste ist vollautomatisiert. Ohne Leute, die irgendwie da sitzen. Damit kann man auf jeden Fall den Marketing-Case machen. Also du kannst Opt-ins sammeln, so wie ihr das macht. Ihr habt mittlerweile knapp 100.000 Handynummern von WhatsApp-Kontakten, denen ihr schreiben dürft mit Double Opt-in. Und dann kannst du Marketing-Campaigns raussenden und du kannst...
Wie Newsletter. An alle 100.000 kauft jetzt unsere Boxershorts,
genau, 20%. Genau, Black Week, genau. Und da brauchst du eigentlich nur einen CRM-Manager. Das ist bei euch der Peter, ne, der das aber auch Vollzeit macht, weil ihr wirklich auch in diesen Channel investiert.
Ja.
Aber da müssen nicht Leute sitzen und schreiben und antworten. In Theorie. Was dann aber entsteht, wenn man das viel tut, ist natürlich, dass auch viele Kunden potenziell zurückschreiben. Also die Zurückschreibquote ist trotzdem recht gering. Also bei den meisten ist die unter 1%. Wenn sie das auch zeigen in der Nachricht, dass das jetzt nicht unbedingt der Hin- und Herschreibkanal ist.
Also keine offenen Fragen am Ende oder so.
Keine offenen Fragen. Weil was es ja innerhalb dieser automatisierten Marketingkampagnen gibt, ist schon Interaktivität. Du kannst anders, weil bei E-Mail, da kannst du nur pushen. Bei WhatsApp kannst du interaktive Buttons, es gibt auch über die API, kannst du ja, nein sagen oder ich bin Mann, ich bin Frau, ich mag Katze, ich mag Hund und so weiter und so fort und da wirklich auch interaktive Kampagnen bauen. Aber das kann alles eine Person automatisiert aufsetzen.
Ja.
Sobald du aber viele Kunden sich aber auch melden, ist es natürlich eine bessere Experience, die man als Brand schafft, wenn man dann nicht einfach nur mit automatisierten Standardnachrichten drauf zurückantwortet, sondern dass man vielleicht sein Service-Team nimmt und das Service-Team anfängt, auch in diesem Kanal auf die Sachen einzugehen. Oder sogar, wenn man es wirklich will, Kunden dazu animiert, in die Kommunikation zu gehen, auch nach einer Kampagne zum Beispiel. Und dann braucht man natürlich erst recht Leute, die da antworten.
Ja.
Man kann da auch viel mit Chatbots und auch da mit Flows automatisieren. Das geht natürlich auch, aber das stößt im E-Commerce schon, du kennst das selbst sehr gut, schon irgendwo oft an seine Grenzen, so dass es 30-40% der Konversation geht, aber dann halt für einen gewissen Teil auch immer nicht. Und das ist, deshalb, sorry, ich muss es leider wissen, es kommt drauf an, Marketing theoretisch voll automatisiert, auch Service theoretisch zu einem gewissen Grad voll automatisiert, aber je mehr man auch mit dem Kunden sprechen möchte oder je mehr man auch die Tür öffnet, dass der Kunde mit dir spricht, desto mehr entsteht auch der Pain oder desto mehr entsteht auch die Möglichkeit, da Leute beispielsweise aus dem Service-Team zu haben, die auf die Sachen eingehen. Und wenn man WhatsApp nur für Service nutzt, dann natürlich erst recht. Und ich glaube, ihr macht das ja cool, ihr verbindet die beiden Sachen. Ihr macht genau das, ihr macht super viel über Kampagnen, hunderttausende Nachrichten pro Monat an Leute über WhatsApp und dann aber auch ein Service-Team, was vieles davon ein Stück weit dann auch auffängt und diese Experience für die, die sich teilweise melden, auch schön macht und nicht nur automatisiert.
Frage Nummer zwei, was fragen Sie noch?
Frage Nummer zwei ist sehr oft das Thema, ist vor allem jetzt natürlich in Richtung 2023, wo Tracking und Profitabilität immer wichtiger wird. Auch hat schon letztes Jahr angefangen mit Cookies und Kacks und auch vorletztes Jahr, aber jetzt wird es nochmal wichtiger, ist, was kommt bei rum? Ja, weil, und das muss man auch sagen, die WhatsApp-API, anders als die WhatsApp-App, man zahlt für diese Benachrichtigung an die Kunden Geld. Du weißt das. Wie viel? In Deutschland sind es pro Benachrichtigung an den Kunden, Business Initiated Conversation, knapp 10 Cent, leicht über 10 Cent, die man wirklich an WhatsApp zahlt. Dann hat auch Charles eine Variable.
Ne? Wie viel sind das realistisch?
Die ist unter 10 Cent, ja, aber sind schon auch nochmal... Es sind schon auch nochmal
so 9 Cent.
Genau, zwischen 7 und 10 Cent, je nachdem, welche Pakete man bei uns auch hat.
Okay.
Und,
also 20 Cent pro Nachricht.
Sagen wir mal im Durchschnitt, es kostet 20 Cent pro Nachricht. Dann ist natürlich auch die Frage, kriege ich dieses Geld zurück, wenn ich eine Kampagne verschicke?
Also spielen wir mal durch. An 100.000 Leute geht die Nachricht raus. 20 Cent kostet es. Sind wir bei 2.000, nee, ein Fünftel, sind wir bei 20.000 Euro.
20.000 Euro, ja. Habt ihr mit Snox auch schon gemacht.
Ja.
Und
da klingelt bei dir die Kasse.
Da klingelt auch bei WhatsApp und natürlich auch bei Charles im Geschäftsmodell. Das ist, wie die Umsätze entstehen. Und was steht dem jetzt gegenüber?
Ja.
Und da haben wir gemessen über alle unsere Kunden hinweg. Und Snox ist definitiv im oberen Bereich von der Performance, dass für die durchschnittliche Marketing-WhatsApp-Benachrichtigung, die rausgeschickt wird über Charles, kommen knapp, also gegen Ende Q3 letzten Jahres waren es 1,43 Euro zurück. Mhm. Wir nennen das Return on Campaign Spend. Mhm. Ja, wenn du 20 Cent ausgibst und 1,43 Euro zurückmachst, das ist quasi erstmal der Revenue per Conversation.
Also mal 7.
Genau, und der Return on Campaign Spend ist mal 7. Und wenn du das jetzt mit deinen Ads vergleichst, und das ist ja auch, wie ihr es macht, ihr sagt, naja, stecke ich jetzt diesen Euro in die nächste Facebook- oder Instagram-App oder stecke ich diesen Euro in unser WhatsApp-CRM?
Ja.
Ja. Und da hast du halt mal 7, in den Netz hast du, weiß ich nicht, kannst du selbst sagen. Ja. Und das Besondere ist dann, dass während Black Week oder während besonderen Events kann das auch nochmal richtig ausbrechen. An Black Week war das, und das ist jetzt, können wir sagen, war das über 3,50 Euro. Ja, also das sind dann fast mal 20 und nicht weit davon entfernt oder über mal 15. Und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass in WhatsApp die Öffnungsraten über 90% sein können, dass ein interaktiver Kanal sein kann und dass wir mit Charles auch, so wie wir das Produkt jetzt auf der einen Seite das Produkt aufgesetzt haben, sehr segmentierte Audiences und Opt-ins, die du sammelst und dann Audience, die du sehr gut segmentiert aufbaust, automatisierte Flows, die diese Interaktivität auch leveragen, über die wir gesprochen haben und dann natürlich ein klares Tracking vom Umsatz, der hinten rauskommt und wie ihr das macht, viel AB-Testing, dass wir Stück für Stück und da kommt unser Success-Team hinzu, da kannst du ja auch mal selbst erzählen, wie das ist, die auch so ein bisschen die besten Playbooks und die Industry-Best-Practice mittlerweile kennen, dass wir halt auch bei uns, bei Charles, in den OKRs, ist jedes Mal Teil der OKRs, dass wir diesen Wert Revenue per Conversation verbessern. Ja. Und wenn ich über jedes Quartal bei uns gucke, wurde das über jedes Quartal besser, weil unsere Kunden besser werden, weil unser Produkt sophistizierter wird darin und weil auch unser Success-Team halt mittlerweile Conversation Commerce Pioniere in ganz Europa sind, die genau wissen, was du zu tun hast, damit du das auch schaffen kannst.
Voll. Vielleicht Numbers bei uns. Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir haben 100.000 Handynummern von den Leuten und wir haben letztes Jahr so roundabout 1,3 Millionen Euro Umsatz gemacht mit WhatsApp. Also irgendwie auf eine Handynummer über 10 Euro. Weißt du, wie viel wir euch überwiesen haben letztes Jahr? Wie viele Kosten stehen den 1,3 Millionen gegenüber?
Muss ich jetzt nachgucken. Weiß ich nicht.
Aber sechsstellig auf jeden Fall. Irgendwie um die, würde ich sagen, 100 bis 200.000.
Wir können ja mal sagen, dass das also bei 1,43 Euro pro Benachrichtigung, quasi pro Kundenbenachrichtigung bei 1,4 Millionen.
100.000 Benachrichtigungen.
100.000 Benachrichtigungen, genau, wahrscheinlich waren es...
Nee, 1 Million Benachrichtigungen. Ja, wenn 1,43 Euro Umsatz.
Genau, stimmt. Also, das ist schon der zweite Podcast. 1 Million Benachrichtigung, ja, dann sind wir bei 100.000 Euro plus die WhatsApp-Fees. Ja, sind wir wahrscheinlich bei knapp zwischen 150 und 200.000 Euro.
Genau, also da merkt ihr auch, wenn ihr hier zuhört, wir meinen das Thema ernst, wir haben also 200.000 Euro ausgegeben für WhatsApp-Marketing, aber wir haben halt auch über 1 Million damit Umsatz gemacht. Deswegen für uns ein geiler, profitabler Kanal und du hast es gut gesagt, wir sehen das wie ein anderer Sales-Channel aus. Ja, es ist teurer als Mail, ohne Frage, aber ja. E-Mail hast du halt 40% Open Rate bei deinen Bestandskundinnen und 1% Klickrate und die anderen 60% erreichst du nicht, sondern die überreichst du dann doch wieder über Ads etc. Daher ist es für uns ein super geiler und auch profitabler Kanal. Man muss aber sagen, dass es vor allem bei den großen Kampagnen bei uns sich extrem lohnt. Also Black Week etc. Wo wir gerade noch definitiv strugglen. Und wenn jemand neu anfängt, würde ich da auch vielleicht im ersten Schritt ein bisschen die Finger von lassen, ist so diese automatisierten Flows. Also dass man, du bestellst jetzt bei uns Socken und nach 10 Tagen kriegst du, hey, willst du nicht das und das kaufen? Also da das geil profitabel hinzubekommen, da haben wir noch gerade eine Herausforderung.
Ja.
Aber, sage ich mal, wenn ich jetzt hier zuhören würde, würde ich WhatsApp starten, würde irgendwie ein Gewinnspiel machen, um die WhatsApp-Nummern einzusammeln und dann bei der nächsten großen Sales-Kampagne raus. Also das sind so Low-Hanging-Fruit und damit kann man wirklich richtig gutes Geld verdienen. Hast du vielleicht noch 2 Hacks gegen Ende, wo du sagst, Customer Success, das funktioniert eigentlich bei jedem E-Commerce-Kunden. Wir hier hören vor allem E-Commerce-Leute zu.
Auf jeden Fall, also auf jeden Fall haben wir das. Ich glaube auch, was du gerade, also weil du, ich glaube, der erste Hack, und das ist der, den du schon genannt hast, du meinst ja jetzt mit viel auch automatisierten Flows sind eher dann diese komplizierteren hinten raus, ja, wo du wirklich auch mit deinen Shopify-Daten Dinge connectst. Ich finde, der erste Hack, und das macht ihr extrem gut, ist wiederum aber die automatisierte Flows zu nutzen für bereits quasi Umsatzgenerierung beim Opt-in einsammeln. Ja. Ne, also ihr macht das ja viel über ein Exit-Intent, sammelt ihr viele Opt-ins ein oder über ein Welcome-Intent oder über die Thank-You-Page. Und das sind automatisierte Flows und ihr verbindet diese automatisierten Flows und das ist, glaube ich, auch ein Hack, der das dann immer effizienter macht im Umsatz, den man später dann mit seinen Kampagnen hat, mit auch segmentierten Opt-ins. Also ihr findet schon beim Opt-in heraus, was diese Personen eigentlich wollen, was ja bei E-Mail nicht geht, weil das ist ein genereller Opt-in und bei WhatsApp kannst du durch die Interaktivität auch schon den Opt-in segmentieren. Und das ist ein großer Hack, diese automatisierten Flows zu nutzen für eine A, segmentierte Opt-in-Collection und B, für eine Opt-in-Collection, die auch schon direkt Umsatz macht, wie eben durch ein Exit-Intent, wo du am Ende des Opt-in-Flows dann ein 10% oder ein 15-20% Discount bekommst. Das ist Hack, definitiv Hack Nummer 1, das ist die Basis. Der zweite Hack, und das ist für viele noch gar nicht so präsent gewesen letztes Jahr, aber ich merke krass, wie es dieses Jahr präsent war, weil ganz, ganz viele von den Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, kommen jetzt auf uns zu und meinen, wie sollten wir jetzt aufs Jahr planen? Und dieser Hack ist ganz simpel. Viele haben ja einen Marketingkalender beispielsweise für das ganze Jahr, wo sie wissen, da kommt bei uns diese Aktion. Und zu dieser Zeit plant jede Firma ein, das muss auf der Webseite passieren, das muss in den Ads passieren, das muss in E-Mail passieren. Und da einfach standardmäßig, so wie man es für E-Mail macht, so wie man es für die Ads macht, so wie man es für die Webseite macht, standardmäßig auch WhatsApp mit voreinplanen als Kanal und dann entsprechend mit dem Rest harmonisieren. Und das ist der größte Hack, der eine nachhaltige Strategie ermöglicht, Stück für Stück Subscriber aufzubauen und dann Stück für Stück auch Kampagnen rauszuschicken an Kunden mit besonderen Angeboten. Und ich will noch einen dritten Hack sagen. Und
hau raus!
Und das ist kein Hack, sondern das ist eine Philosophie. Und diese Philosophie ist Earn Trust, not Candy. Ja? Und steht dafür, dass man nie vergessen darf bei WhatsApp, dass das ein sehr intimer Kanal ist beim Kunden. Und wo wir mit Charles zum Beispiel auch sehr stark gegensteuern, auch teilweise, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, ist zu oft dem Kunden etwas zu schicken. Weil das ist nicht wie E-Mail. Bei E-Mail kannst du 20 E-Mails pro Monat schicken. Bei WhatsApp sagen wir, eine gute Frequenz geht so bis zu 2-mal im Monat. Bei vielen ist es nur 1-mal im Monat. Und dann wirklich mit echten Value für den Kunden. Und bestenfalls, weil es halt auch sehr segmentiert war, der Opt-in, mit etwas sehr Personalisierten für den Kunden. Und so immer dieses Vertrauen bewahren und nicht den Opt-out bekommen oder eine negative Kundenerfahrung erzeugen, wirklich die Intimität des Channels respektieren. Earn Trust, not Candy. Das ist der dritte wichtige Hack. Frequenz im Vergleich zu E-Mail runter, Relevanz pro Benachrichtigung im Vergleich zu E-Mail hoch.
Wenn ihr jetzt zuhört und sagt, boah, wir haben jetzt Bock, noch mehr WhatsApp-Hacks zu wissen, zu hören, dann schreibt mir auf Instagram johannes.snox. Wenn genug Leute schreiben, dann machen wir noch mal eine Folge mit dir, mit Peter und auch noch vielleicht mit Mauri aus eurem Team. Da geht es nur darum, welche Maßnahmen haben wir genau gemacht, um irgendwie auf über 1 Million Euro Umsatz zu kommen.
Die würden sich freuen.
Voll, ich würde mich auch freuen. Letzten zwei Fragen stellen wir jedem Gast. Nummer 1, was war, nenne uns einen Why Not Moment von dir. Wir als Marke stehen für Why Not, verrückte Sachen einfach mal ausprobieren. Hast du vielleicht eine Anekdote auf den Lippen, wo du sagst, das hast du einfach gemacht, gar nicht groß drüber nachgedacht, es ist total in die Hose gegangen oder vielleicht auch total durch die Decke und ist eine Rede wert?
Was war unser Why Not Moment?
Irgendwie eine crazy Investition hier bei Charles, die sich aber voll ausgezahlt hat.
Das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, der größte Why Not Moment und da muss ich schon ehrlich sein, war wirklich dieser Pivot. Und der hat sich ausgezahlt, aber so für uns der Moment irgendwie komplett umzuschalten von wir machen eine Klamottenmarke zu wir bauen die Software, die wir uns selbst gewünscht haben, das war der wichtigste Moment, in dem wir auch unsicher waren, wenn das jetzt wirklich tut. Deshalb haben wir auch so lange noch beides getan. Aber das war so die wichtigste Entscheidung, die glücklicherweise auch gut ausgegangen ist. Also da bin ich sehr froh drum, dass wir uns das getraut haben.
Eine Charaktereigenschaft, die dich dahin gebracht hat, wo du heute bist. Nur eine.
Neugier.
Sagen viele.
Ja?
Ja, muss man echt sagen. Neugier, Wissbegierigkeit, also so diesen Verlangen nach mehr Wissen und so, also alles in die Richtung. Ist immer spannend, das haben, glaube ich, viele GründerInnen gemeinsam.
Ja, ich finde das, also ich bin wirklich einfach begeistert davon, wie viel man jeden Tag irgendwie dazu lernen kann. Und das finde ich das Geile an unserem Job. Ich glaube, das ist so das, wofür wir so dankbar auch sein können. Auch krass, ist eine krasse Achterbahnfahrt, klar, aber so irgendwie, wenn du neugierig bist, was du in dem Umfeld, in dem wir irgendwie leben, jeden Tag lernen kannst, das ist absurd. Es hört nicht auf.
Das ist doch ein toller Schluss. Adi, vielen Dank, dass du da warst. Hat viel Spaß gemacht und schaut bei Charles vorbei.
Danke, Johannes. Wir sehen uns.
Ciao, ciao.
Ciao.
E-Commerce, why not? Tipps für dein Business von Johannes Kliesch und Romy Riffel. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert am besten jetzt den Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst und lasst uns doch eine Bewertung da. Wir freuen uns.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Team Snox.